ARD.
Mit dem einen Kunden mache ich zum Beispiel Schnick, Schnack, Schnuck. Wer hat gesagt, hey, könnte ich das günstiger haben? Sag ich, weißt du was? Ich schenk's dir, wenn du Schnick, Schnack, Schnuck gewinnst.
Ansonsten nicht dein Ernst.
Doch, so ein Schneidebrett hat er bekommen aus Holz. Das hat eigentlich 50 Euro gekostet, war ein Massivholz. Und da war halt eine kleine Kante drin und dann hat er gefragt, ob er günstiger haben kann. Sag ich, weißt du was? Entweder 50% oder ich schenk's dir.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Robin Herzschek, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Dankeschön.
Du bist gar nicht barfuß.
Doch.
Nein, bist du nicht. Du hast Schlappen an.
Ja, aber nur aus dem einfachen Grund, weil München wirklich nicht so ein schönes Pflaster ist, was barfuß angeht, ja.
Aber du bist tatsächlich sonst
barfuß, ja.
In der Regel barfuß unterwegs. Ja. Sommers wie Winters.
Richtig. Natürlich, die Bergtouren jetzt an sich nicht. Das ist dann relativ problematisch, weil du halt nie weißt, wie lange du unterwegs bist. Und es ist dann einfach zu zart. Aber was im Umfeld von mir, wo ich arbeite und wo ich privat bin, auf jeden Fall, ja, 100%.
Was ist, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist?
Da natürlich nicht. Da ist halt natürlich immer das Problem, du triffst einfach zu viel auf Fäkalien. Das heißt, Hundekot und natürlich auch den Urin. Das ist jetzt nicht ganz so meins, aber im Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so an der Isar bin oder so, safe auf jeden Fall.
Wieso magst du keine Schuhe?
Oh, das hat vor 8 Jahren angefangen bei meinem Projekt in Afrika.
Tatsächlich,
ja. Und das war die Zeit, wo ich einfach frei war. Und wenn du merkst, dass du frei bist, merkst du auch irgendwann mal den Punkt, was dir gut tut. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich eigentlich Schuhe tragen. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass ich eigentlich Schweißfüße habe.
Wie viele von uns?
Wahrscheinlich 99% eigentlich. Und der Schuh ist eigentlich nie angepasst auf den Körper. Das heißt, du hast Fehlhaltung, Fehlfunktion dadurch. Deine Schuhe drücken zum Beispiel. Und das hast du einfach beim Barfußlaufen nicht.
Alles richtig. Nur, ich habe das ja auch schon das ein oder andere Mal ausprobiert, natürlich im Sommer viel mehr barfuß zu laufen, weil meine Frau auch immer sagt, mach das doch mal, ist so gesund. Und jedes Mal habe ich mir sofort nach spätestens 10 Minuten entweder einen Speißel reingerissen oder ich habe mich irgendwie verletzt oder bin in eklige Sachen getreten und dann habe ich das irgendwann wieder aufgegeben.
Nie. Also ich bin ein einziges Mal und ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite ja im Einzelhandel und auch hinten bei mir im Müllraum oder an der Müllanlieferung sind auch teilweise Glasscherben? Nie. Also natürlich habe ich eine andere Hornhaut jetzt wie viele andere.
Eben.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist, glaube ich, nur in seit den 8 Jahren ungefähr 2-3 Mal was passiert und das ist aber nicht schlimm.
Du bist ein Glückskind.
Wahrscheinlich.
Bist du sowieso, werden wir nachher noch ausführlicher drauf kommen. Pflegst du denn die Füße oder musst du die Füße,
ja.
Du siehst, ich bin Fußfetischist, musst du die Füße intensiver pflegen als jemand, der Socken und Schuhe trägt?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast halt ein großes Problem, dadurch, dass du barfuß läufst, trocknest du halt aus. Da du halt nicht auf Erde läufst, die eine Feuchtigkeit beinhaltet, da du durch halt auf den Straßen läufst oder auf Boden, ist es halt so, dass deine Füße austrocknen und dementsprechend nach einer gewissen Zeit. Ich habe auch einen Kunden, also bei mir kaufen auch 2 Kunden ein, die barfuß laufen. Der eine pflegt seine Füße, der andere nicht, das siehst du sofort.
Die hast du dazu gebracht oder nee, war die schon vorher barfuß
laufen? Umgekehrt. Eigentlich im Prinzip, ich wollte immer barfuß laufen oder bin immer barfuß gelaufen, da ich noch angestellt war. Habe ich das mich nicht getraut, komplett. Also in der Freizeit und so weiter habe ich das schon gemacht, nur berufstechnisch konntest du es auch nicht, weil du ja angestellt warst. Wenn du selbstständig bist, kannst du selber entscheiden. Und dann habe ich halt einen Kunden bei mir gesehen, der barfuß läuft und ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich liebe dich. Eindeutig. Ich hab schon von vornherein gesagt,
Barfußläufer verstehen uns.
Ja, nein, also ich war ja noch zu dem Zeitpunkt halt, ich habe mich nicht geoutet.
Ja.
Ich habe mich dann zu diesem Zeitpunkt 100% nicht geoutet. Also egal, ob ich im Fernsehen bin oder sonst irgendwas, es wird immer meine Füße abgebildet und ich stehe dazu, eindeutig. Weil es mir einfach gut tut.
Darf ich mal gucken, ob du schöne Füße hast?
Ja, das ja.
Doch, sehr gepflegt. Gehst du zur Pediküre?
Nein, das noch nicht. Also das werde ich nicht schaffen, weil das für mich dann auch wieder so ein Aspekt ist von Geld ausgeben.
Luxus.
Ja.
Können wir auch noch ausführlicher drüber sprechen. Das heißt, ich entnehme deinen Worten, du bist auch bei dir im Supermarkt in Neubiberg.
Ja.
Barfuß unterwegs.
Richtig.
Wie reagieren die Menschen, also die jetzt nicht selber Barfußläufer sind?
Unterschiedlich. Also ich habe eine Kundin zum Beispiel, die hat eine Abneigung gegen Füße. Also die kann Füße nicht sehen. Für sie zum Beispiel muss ich ganz ehrlich sagen, ziehe ich Socken an, wenn ich weiß ungefähr, wann sie kommt und so weiter, dann ziehe ich Schuhe und Socken an. Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt so das auf Biegen und Brechen macht, sondern es ist so, ich habe ein gutes Gefühl, aber ich mag auch meine Kunden und deswegen gehe ich auch...
Nimmst Rücksicht.
Genau.
Du bist auch nicht missionarisch unterwegs.
Nein, gar nicht. Ich gehe auch nicht auf die Leute zu. Nur weil ich das mache, heißt noch lange nicht, dass es die anderen machen möchten. Ich kann aber zeigen, dass es funktioniert und es haben schon einige, muss ich ganz ehrlich sagen, wiederholt oder dementsprechend Nachahmer. Natürlich nicht im Winter, eher im Sommer.
Das empfiehlst du auch, wenn Menschen dich fragen, ich möchte auch.
Ja klar, logisch. Du fängst eigentlich immer an zu der warmen Jahreszeit und steigerst dich dann natürlich zu einem schlechteren Wetter auch natürlich. Ich musste dich überwinden, rauszugehen und barfuß zu laufen, dann funktioniert das auch.
Du bist in vielen Dingen, und das war ja der Anlass meiner Fragerei, etwas anders als andere Menschen, eben nicht nur was Füße betrifft. Merkst du das immer noch und findest du es gut? Stört's dich oder ist es dir wurscht?
Ich liebe es. Ich bin hierher gefahren in der S-Bahn. Die Menschen schweigen sich an, man sieht in ihren Gesichtern, sie sind nicht glücklich oder wenn sie miteinander reden, ist es nur so relativ oberflächlich und dann merke ich halt einfach, ich liebe mein Leben. Ich fahre raus, wenn ich will, ich mache, was ich will, ich sag, was ich will, aber nicht, dass ich jemanden verletze, um Gottes Willen, das ist genau, was viele halt sagen, ja, du hast keinen Respekt gegenüber den anderen, das ist nicht der Fall, sondern ich habe mehr Respekt gegenüber den anderen, aber ich liebe einfach das, was ich tue.
Aber du möchtest dich nicht anpassen.
Nein, warum?
Was ja viele von uns mit der Muttermilch schon aufsaugen, nur nicht auffallen. Hast du nie dieses Bedürfnis, mal nicht aufzufallen?
Doch. Das hatte ich am Anfang. Das hatte ich, bevor ich in Afrika war, wo ich mich selbst wirklich gefunden habe.
Dein Supermarkt, der ist ja auch ein bisschen anders als so die normalen Supermärkte, die wir kennen.
Ja.
Viele Pflanzen, Marke Eigenbau. Beschreib den doch mal selbst, wie sieht's da aus?
Also im Prinzip ist es eigentlich mein Zuhause. Also
du schläfst da auch zum Teil, ne?
Also ich habe letztes Jahr drin geschlafen, ja. Fast ein ganzes Jahr lang drin. Und da, wenn man selbstständig ist, in meinem Fall sage ich jetzt mal ganz ehrlich, war ich 16 Stunden im Markt. Also eigentlich teilweise sogar fast 24 Stunden, weil ich auch alles selber gebaut habe. War es halt für mich so, wie gestaltest du deinen Markt? Und dann war ich halt dann irgendwann an dem Punkt, warum immer nach Hause fahren? Warum holst du nicht dein Zuhause zurück? Also das heißt, sprich in die Arbeit, weil du halt mehr in der Arbeit verbringst. Und für mich sind die Kunden jetzt nicht unbedingt so die Geldgeber, die herkommen und auf Wiedersehen und Tschüss, sondern für mich sind es einfach Freunde, die herkommen, die sich wohlfühlen. Und das ist das, was ich vermitteln wollte. Ich wollte nachhaltig sein, ich möchte Bioprodukte haben, ich möchte Regionalität, ich möchte Feinkost, ich möchte all diese Dinge, die ich in meiner Kindheit auch hatte, wollte ich in einem Markt verpacken.
Und es sieht da nicht so aus wie im regulären Supermarkt, richtig, sondern ganz viele Pflanzen sind da,
richtig,
hängen von der Decke.
Du
hast Regale mit unperfekten Lebensmitteln, mit abgelaufenen Lebensmitteln.
Alles. Ich habe jetzt vor kurzem, am Freitag, letzte Woche habe ich zum Beispiel ein Klavier jetzt drin. Hat mir eine Kundschaft
du hast ein Klavier im Supermarkt?
Ein Klavier, einen Massagestuhl, einen Billardtisch, eine Playstation, einen alten Street Fighter Automaten. Dann habe ich noch eine Dartscheibe, eine originale. Ich verkaufe BMX, ich habe Footballs, alles. Ich habe sogar bei mir hinten in meinem Lager habe ich so eine kleine Boulderhalle.
Es klingt ein bisschen wie so ein Gesamtkunstwerk.
Ja, das ist halt einfach, das zeigt sozusagen mich selber persönlich. Viele sagen, du hast dich noch nicht gefunden, viele sagen, oh krass.
Viele sagen, du bist ein großes Kind wahrscheinlich auch.
Aber das musst du sein.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch als Kompliment gemeint.
Ja, ja.
Sind denn die Kunden, die Gäste, die Menschen, die zu dir kommen, die da ja auch hoffentlich dann möglichst viel kaufen, sind die auch anders?
Ja, natürlich hast du immer wieder das Mischungsverhältnis, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe meine Kunden. Es ist ein Geben und Nehmen. Das ist wirklich nicht mehr so, man geht zum Edeka einkaufen, sondern man geht zum Herzschick oder zum Robin einkaufen und dann ist es persönlich. Das ist wie wenn man beim Nachbarn irgendwie einen Zucker ausleiht.
Und naja, aber bezahlen muss man trotzdem.
Ja, schon, aber es ist halt locker.
Und da verschenkst du alles.
Mit dem einen Kunden mache ich zum Beispiel Schnick, Schnack, Schnuck. Wer hat gesagt, hey, könnte ich das günstiger haben? Ich sage, weißt du was, ich schenke es dir, wenn du Schnick, Schnack, Schnuck gewinnst.
Ansonsten nicht dein Ernst.
Doch, klar.
Was hat der dann da geschnuckt?
Er hat einen Untersetzer für Brot zum Schneiden, so ein Schneidebrett hat er bekommen aus Holz. Das hat eigentlich 50 Euro gekostet, es war ein Massivholz. Und da war halt eine kleine Kante drin und dann hat er gefragt, ob er günstiger haben kann. Sag ich, weiß was, entweder 50% oder ich schenk's dir.
Stimmt es, dass du mit Kunden, die nicht zufrieden sind, was es ja ab und zu mal auch gibt, die vielleicht auch mal rummeckern, dass du mit denen relativ hart umgehst, dass du die auch mal rausschmeißt?
Also an sich habe ich eigentlich nur echt coole Kunden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Ukraine tätig war und da einiges gesehen habe und ich direkt von der Front nach Hause gefahren bin und direkt gearbeitet habe.
Wo du warst, um den Menschen zu helfen dort.
Ja, evakuieren und humanitäre Hilfe dort zu leisten. Und dann bin ich zurückgekommen und an demselben Tag habe ich gearbeitet oder am nächsten Tag und ich bin dann einfach noch in so einem Fokus und du bist einfach noch geschockt, alles, du bist noch in so einem Tunnel und dann kommt ein Kunde und sagt, warum habt ihr das nicht? Und aber halt mit so einer pumpigen Art, wo du denkst, was ist denn eigentlich los? Du beschwerst dich jetzt, dass dein Lieblingsjoghurt nicht da ist, dann kommt der morgen. Aber man braucht nicht einfach mit den Menschen so umzugehen. Und dann hat sich das so weit hochgeschlagen und habe ich gesagt, dann sorry, aber dann müssen sie meinen Laden verlassen. Keiner zwingt sich jetzt einzukaufen. Mhm. Es gibt ein Rewe, es gibt so viele Märkte, dann gehen sie doch dahin. Aber sie brauchen nicht meine Mitarbeiter anschnauzen und sie brauchen nicht mich anschnauzen. Wer hierher kommen mag, ist herzlich willkommen, bekommt wirklich alles und ich tue so viele Dinge, aber wer natürlich menschlich nicht mit einem umgehen kann, der hat bei mir nichts zu suchen.
Dein Laden, deine Regeln.
Also mir muss es gut tun.
Und dann geht es den anderen gut.
Richtig. Und das, was du ausstrahlst, das habe ich damals auch gemerkt, wo ich nach München gekommen bin. Ich habe eine Ausstrahlung gehabt, mit denen viele Menschen gar nicht klargekommen sind. Und wenn du die nach außen trägst, dann ziehst du automatisch Menschen zu dir oder dementsprechend in deinen Bann.
Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf oder versuche mich zumindest daran. Mhm. Habe ich natürlich auch für dich getan, den gebe ich dir. Du liest den einfach erstmal so vor, wie das da steht und sagst mir hinterher, ob du den unterschreiben kannst. Bitteschön.
Wie gesagt, man muss nicht alles im Leben können und sowas gehört zum Beispiel...
Magst du es gar nicht machen?
Muss ich ganz ehrlich sagen, manche Dinge kann ich nicht.
Kein Ding. Pass auf, also, dann machen wir das so, wenn du einverstanden bist. Robin, dann lese ich das für dich vor.
Ja, gerne.
Und damit es wichtig für die Hörerinnen und Hörer, damit wir damit arbeiten können dann.
Sehr gerne. Weißt
du das. Also, dann lese ich jetzt vor. Ja. Ich heiße nicht Robin Hood, sondern Robin Herzschek, aber wir haben mehr gemeinsam als nur die Initialen. Gutes zu tun und anderen zu helfen ist meine große Leidenschaft, mein Lebenselixier. Einen großen Teil dessen, was ich mit meinem Supermarkt verdiene, stecke ich in meine Charity-Projekte auf der ganzen Welt. Für Menschen in Not begebe ich mich auch selbst in Lebensgefahr. Aber bis jetzt konnte ich mich immer auf meine Intuition und mein Auto verlassen. Angst habe ich nie, Sorgen mache ich mir keine. Mein Motto, lerne loszulassen und genieß die schönen Momente, sie sind wichtiger als all dein Besitz.
Sehr schön gesagt, kann ich 100% unterschreiben.
Sehr gut, können wir mitarbeiten?
Ja.
Hervorragend. Gut. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an, gehen so ein bisschen biografisch vor, Robin. Mhm. Du bist geboren am 17.10.87 in Sindelfingen.
Richtig.
Auf dem Dorf aufgewachsen, behütet.
Ja.
Aber du hattest einen Opa, der im Krieg war, schwer traumatisiert wohl und der dir immer wieder richtig fürchterliche Geschichten erzählt hat. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, ist das vielleicht der Ursprung dessen, was du heute tust, dass du anderen helfen willst, dass du in die Ukraine fährst, dass du in Afrika warst immer wieder?
Mit wahrscheinlich unter anderem. Man sagt ja immer oft, dass die Kindheit eigentlich sozusagen das Prägende ist, aber man nimmt es gar nicht so wahr. Und erst später, wenn man dann, sage ich mal, in Behandlung ist, kommt man dann erstmal wieder drauf, dass das eigentlich die Kindheit ist, die einen so krass geprägt hat. Und das ist das, was ich auch gedacht habe immer, dass die Kindheit immer so schlimm war bei mir. Die war aber nie schlimm. Die war unfassbar gut und ich kann mich an so viele Dinge mittlerweile erinnern. Und die haben mich komplett geprägt.
Und dieser Opa, war der dein Lieblingsopa? War der wichtig für dich? Oder kannst du dich nur an diese Geschichten erinnern, die er erzählt
hat? Er war mein Nachbar. Also wir haben in so einer Straße gewohnt. Das war die Seestraße. Und es war die Herzschekstraße, nannten immer meine Freunde das. Weil halt insgesamt drei Partien, also drei Häuser von uns, waren halt Herzschek. Und da war mein Opa, mein Onkel und halt wir. Und mein Opa war halt gegenüber und der hat halt immer mich jeden Tag halt gesehen, wie ich immer am Spielen war, wie ich am Autoschrauben war. Also der hat all meine Schritte miterlebt und ich war halt immer dann drüben bei ihm und habe dann entweder was gegessen oder dementsprechend auch mit ihm kurz geredet. Es war mir aber trotzdem halt unangenehm, weil halt immer diese Geschichten halt da waren. Also gerade vom Krieg und so weiter.
Du hast gespürt, dass es ihm nicht gut geht.
Dass es halt bei ihm halt noch, immer drin hängt. Also der konnte nicht aufhören. Man hat halt immer gedacht, dass es halt irgendwann mal nachlässt. Aber jedes Mal, also egal über was man geredet hat, es kam immer wieder der Krieg zurück. Also dann hat er halt auch gesagt, Gefangenschaft und all diese Dinge, die ich eigentlich nicht hören wollte als Kind. Die für mich halt auch gar nicht real waren. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgewachsen bin, da hat es dann angefangen mit Handys und so weiter. Du hast eine Entwicklung halt mitgemacht, wo eigentlich alles positiv war.
Und du kannst natürlich als Teenager damit auch wenig anfangen.
Nein, gar nicht. Auch Waffen nicht oder sonst irgendwas.
Es ist so spannend für mich, als ich mich auf dich vorbereitet habe, als ich gelesen habe, dass du als Kind, als Teenager eben eigentlich so warst wie die meisten anderen. Richtig. Klamotten waren wichtig, die Frise musste perfekt sein, der Style, all sowas. Ja. Mhm. Was ist passiert? Gab es irgendein Schlüsselerlebnis, das dich dann so verändert hat, dass du eben nicht mehr so sein wolltest wie alle anderen?
Bei mir war es eigentlich das extrem krasse, wirklich ein Beziehungsaus. Das ist ja meistens oft immer der Fall, dass entweder jemand gestorben ist, Beziehungsaus oder Jobwechsel. Und dann macht man meistens einen Cut. Mhm. Entweder man schafft es dann oder man schafft es nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es geschafft. Ich hätte es aber fast nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Dank meiner Mom habe ich es geschafft.
Und du warst schlecht in der Schule, du hast mit komischen Leuten rumgehangen, all sowas.
Alles. Also ich bin Hauptschüler. Also ich will wirklich, ich habe Ritalin bekommen, ich habe, bei mir wurde so viele Sachen festgestellt. Hyperaktivität existiert, finde ich nicht. Es ist halt einfach, es gibt Menschen, die halt introvertiert sind, die halt weniger machen und extrovertiert.
Und es gibt Menschen, die mehr Energie haben und Menschen, die weniger Energie haben.
Ja, und es ist aber völlig normal. Aber die Menschen kommen mit den Menschen, die zu viel Energie haben, gar nicht klar.
Was war mit dieser Beziehung? Die ist auseinandergegangen?
Und dann war halt einfach für mich so ein Cut. Sie war halt mein Traum eigentlich. Also die Vorstellung. Man hat ja immer so gewisse Vorstellungen. Mhm. Die Frau muss blond sein, sportlich, von mir aus 90, 60, 90.
Und, das hast du dir damals gedacht.
Ja.
So sieht die ideale Frau aus.
Ja, aber das ist halt das auch, was halt dein Umfeld dir halt suggeriert.
So, und dann war Schluss?
Genau, da war Schluss und dann ist halt für mich so ein Weltbild zusammengebrochen und ich musste irgendwas tun. Und dann hat meine Mom, hat mich halt öfters halt mal dann besucht und dann hat sie halt gesagt, Robin, du musst was machen. Und für mich war dann halt auch der Punkt, ich muss raus. Und dann habe ich halt ein Buch von ihr gelesen, sie hat mir das halt gegeben, über ein Gespräch hat sich das halt entwickelt. Und ich konnte niemals im Urlaub abschalten. Also wenn ich eine Woche im Urlaub war, der erste Tag konnte ich vielleicht entspannen und danach musste ich irgendwas tun. Und ich hatte halt einen Monat geplant gehabt, damals mit meiner damaligen Freundin. Und jetzt wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und dann hat halt meine Mom ein Buch gegeben, das habe ich dann gelesen. Es ging um eine Frau aus Österreich, die nach Afrika gegangen ist, entführt worden ist. Also angeblich entführt worden ist und dann halt später dann eine Schule gegründet hat. Und ich wollte halt auch irgendwas tun, was mit meinem Leben anfangen.
Und da bist du dann tatsächlich das erste Mal nach Afrika gekommen, nach Kenia?
Richtig.
Was hat dich da sofort fasziniert?
Dass man so sein kann, wie man ist. Also man wurde so akzeptiert, nicht wie viel Geld man hat, nicht wie man aussieht, sondern die Kinder haben sich gefreut, dass du da bist. Es ging gar nicht darum, woher du kommst, nichts. Es ist all das sozusagen, wie wenn du 5 verschiedene Babys in einen Raum stellst, ob schwarz, weiß, keine Ahnung, auch von mir aus behindert, also mit irgendwelchen Einschränkungen, die spielen miteinander. Und so war es dort halt auch.
Obwohl die Leute ja vermutlich nicht viel hatten.
Nichts.
Arm waren in unserem Sinn.
Nichts. Also das, was ich angezogen hatte, war mehr wert als die Familien, die sie zu Hause haben. Komplett. Die ganze Familie. Und es war halt einfach so faszinierend, wie die Menschen miteinander umgegangen sind. Und wir haben halt dann auch irgendwann mal Hausbesuche gemacht dort. Also ich habe dort unten Mathematik, Sport und Musik unterrichtet in der Schule, obwohl ich Lese-, Rechtschreibschwäche hatte und so weiter. Und das Schlimme war, zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht mal Englisch. Das war das Geile. Aber ich habe es dort gelernt, weil ich halt einfach diese Leidenschaft hatte. Und wir haben dann mit Händen und Füßen haben wir dann geredet und uns ausgetauscht. Und wenn wir Musik gespielt hatten, hatte ich meine Jukebox dabei und habe dann immer Justin Bieber laufen lassen.
Das war faszinierend. Es gibt so Orte, die kennt wahrscheinlich jeder. Das muss ja gar nicht Afrika sein. Das kann auch irgendwo in Niederbayern sein oder in Mittelfranken, wo du sofort das Gefühl hast, da gehöre ich hin.
Mhm. Richtig. Also ich fühle mich dort einfach frei.
Wie oft warst du inzwischen dort?
Oh Gott, das möchte ich. Also eigentlich im Prinzip, ich glaube, alle 3 Monate mindestens einmal.
Das ist ein kleines Dorf, 80 Kilometer von Mombasa entfernt, an der Küste. Und da ist ein Projekt draus entstanden. Mhm. Du hast da mehr oder weniger ein Selbstversorgerdorf gebaut.
Genau.
Mit Hilfe der Menschen dort natürlich, aber vor allem mit deinen eigenen Händen und deinen eigenen Ideen.
Richtig. Und dazu bin ich dann auch zu meinem Laden dann eigentlich im Prinzip gekommen. Es war so eine Symbiose in allem. Es hat sich komplett gefügt. In Afrika habe ich gelernt, wie man das einfache Bauen macht. Ich bin kein Tischler, ich bin kein Schreiner. Jeder, der zu mir in den Markt kommt, denkt, das hat irgendein Schreiner oder ein Tischler gebaut oder sonst was. Nein, ich bin, keine Ahnung, du entwickelst einfach eine Leidenschaft.
Da ist die Idee entstanden auch für den Supermarkt in Neubiberg.
Das war eigentlich schon davor. Ich wollte immer nie einen Chef vor mir haben. Ich wollte meine Ideen, meine Gefühle, all das, was ich in meinem Kopf habe, wollte ich umsetzen, ohne dass mir irgendjemand sagt, das darfst du nicht, das kostet Geld. Geld spielt für mich keine Rolle.
Naja, das ist immer so leicht gesagt. Hm. Wenn man gar keins hat, spielt es sehr wohl eine Rolle. Oder wenn man viel zu wenig hat, spielt es auch eine Rolle.
Jein, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch ohne
Hier
Geld.
Hier bei uns schon.
Ja, also ich muss schon
wenn
sagen,
wenn du eine Familie hast und hast zu wenig Geld, wenn du die alleinerziehende Mutter bist mit 3 Kindern.
Das ist richtig. Also wenn du natürlich eine Verantwortung hast, ob das jetzt eine alleinerziehende Mutter ist oder eine Familie, ist komplett was anderes.
Und das hast du nicht, ne?
Richtig.
Du bist nur für dich
richtig.
Und deinen eigenen Hund. Schwindeligen Kopf verantwortlich.
Genau, richtig. Und mein Hund.
Und dein Hund, ja.
Genau, das ist komplett was anderes. Deswegen kannst du auch in Krisengebieten fahren. Deswegen kannst du auch dementsprechend dich auch in Gefahr begeben.
Was du getan hast.
Richtig, weil du halt theoretisch auf dich, sag ich mal, du musst auf niemanden Rücksicht nehmen.
Bevor wir über Gefahr sprechen, über die Ukraine, wo du ja auch, glaube ich, 16 Mal insgesamt warst seit Kriegsbeginn, würde ich gerne noch ein bisschen über Afrika sprechen, über Kenia. Du hast den schönen Satz gesagt im Vorgespräch, immer wenn ich in Afrika bin, dann heile ich ein wenig.
Ja, richtig.
Wie meinst du das?
Also sobald ich eigentlich im Flieger sitze nach Afrika und dann lande in Mombasa, ist mein Kopf frei. Es ist wie, wenn alles weggeblasen ist. Es ist wie, wenn man durch so eine Tür geht. Da kriege ich jetzt sogar schon eine Gänsehaut und ja, so leicht ein bisschen Tränen, weil es mich einfach immer wieder berührt, weil du halt einfach frei sein kannst. Du lässt alle Sorgen hinter dir. Das ist einfach so schön. Das ist einfach das schönste Gefühl, was du einfach haben kannst, weil wir haben so viel Stress, so viel Sorgen, so viele Gedanken, die wir uns machen über all das. Und dort unten zählt einfach der Mensch, das Leben.
Und zumindest so, wie du es erlebt hast.
Richtig.
Es gibt sicherlich dort auch Materialismus, Kapitalismus und all diese Geschichten,
nicht,
wo Menschen ausgebeutet
aber
werden.
Aber nicht so, wie die Menschen wie früher leben. Und da herrscht dementsprechend komplett ein anderes Verhalten.
Wenn du dich auf Fotos siehst,
ja,
wo du in Mombasa, also in Kenia bist und dann Fotos von hier, ist das ein Unterschied? Siehst du anders aus?
Ja, ja. Ich habe, das sagt immer meine Mom und meine Mom ist 100% ehrlich, die sagt, jedes Mal, wenn du in Afrika bist, hast du dieses Blitzen in den Augen. Und jedes Mal, wenn ich halt hier Fotos von dir sehe, siehst du müde aus und dementsprechend irgendwie hast du auch einen ja, starren und einen hohlen Blick. Und das habe ich auch sehr stark in der Ukraine gemerkt. Und
tatsächlich?
Mhm.
Wobei das natürlich eine ganz andere Nummer ist.
Richtig.
Du bist dahin gefahren, als es losging mit dem Krieg, mit dem Angriffskrieg der Russen und hast schlimmste Dinge gesehen.
Leider,
da ist es doch schwer zu sagen, ich bin da glücklich, ich bin da zufrieden.
Das ist richtig und deswegen brauche ich Afrika. Das ist so meine Symbiose. Nicht nur Afrika, wir hatten ja so vorher schon auch besprochen, es gibt andere Dinge, die einen glücklich machen. Und bei mir ist es auch mein Hund und natürlich auch die Berge, die Freiheit, der Sport.
Aber warum hast du das nicht nur ein- oder zweimal gemacht? Das haben ja einige getan, mit Hilfsgütern dahin zu fahren oder Menschen zu helfen, da rauszukommen. Du hast dich ja wirklich in Lebensgefahr begeben, immer wieder.
Mhm.
Bist du sowas wie ein Danger Seeker, ein Gefahrensucher?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich jetzt die letzten 2 Jahre in der Ukraine gemerkt habe, ich wollte immer weiter, immer tiefer. Immer tiefer. Da, wo der letzte Mensch noch liegt und Hilfe braucht, da wollte ich hin.
Warum? Warum sich selbst in Lebensgefahr bringen? Weil wenn dir was passiert wäre, wenn du tot wärst, könntest du keinem mehr helfen.
Richtig. Das ist richtig. Darüber denke ich eigentlich schon viel nach, aber ich akzeptiere das nicht. Aus dem einfachen Grund, weil mir haben mich die ganzen Bilder und das, was ich erlebt habe, nachts verfolgen würde, glaube ich.
Und es ist jetzt nicht so, du hast keine Albträume von dem, was du gesehen hast?
Also mittlerweile nicht mehr. Ich hatte dort unten, also wo ich dann immer wieder zurückgekommen bin, krasse Albträume. Also ich bin nachts aufgestanden, schweißgebadet, ich habe Angst gehabt, dass mich, so wie mein Opa schon gesagt hat, er war in Gefangenschaft, dass mich die Russen sozusagen einkesseln. Wir waren in Bachmut, in Adivka, in Chassivja.
Du warst wirklich an der Front?
An der Front. Wir waren 1 Kilometer von den Russen entfernt. Schüsse, Raketenangriffe in Kharkiv, ich war im Auto, ich habe nachts geschlafen und dann ungefähr 200-300 Meter neben mir ist eine Rakete eingeschlagen und ich bin aufgesprungen nach vorne in mein Auto, bin blind losgefahren, weil es herrscht ja eigentlich auch Friendly Fire sozusagen, du hast Ausgangsverbot und wenn du halt dann einfach losfährst, wird halt geschossen,
hast auch von deinen eigenen. Hast du dein Glück überstrapaziert oder warst du nah dran?
Ja, mehr als nah dran. Also ich war wirklich mehrmals, also ich glaube, es waren jetzt 2 oder 3 Situationen, wo ich eigentlich gesagt habe, du müsstest eigentlich aufhören. Und letztes Jahr im November waren wir in Adivka und Adivka ist jetzt am 17. gefallen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich jetzt auch dort war und gesehen habe, wie schlimm die Situation dort ist und wie alles ausschaut. Wenn ich es noch weitermache, bin ich tot. Das wusste ich.
Du fährst nicht mehr hin?
Nein. Ich werde es nicht tun. Außer meine also wirklich im allerschlimmsten Notfall, dass die Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, die in größter Gefahr sind, fahre ich runter. Weil jetzt vor 2 Tagen ist nämlich genau da, wo wir unten waren, wo wir unsere Lage haben, ist komplett zerstört worden. In Brotrovsk.
Ich habe dir in diesen Lebenslauf reingeschrieben, ich habe keine Angst und mache mir keine Sorgen. So ganz stimmt das aber nicht, oder? Du hast schon Situationen gehabt, in denen du wahrscheinlich sogar Todesangst hattest, oder?
Nein. Du bist in einem Fokus. Also ich habe mir Videos angeguckt, wo ich in Chassivja bin, wo Panzer neben uns geschossen haben. Beim ersten Tag zuckst du natürlich noch zusammen. Ich habe nicht mal mehr gezuckt. Meine Kamera, du hast nicht mal mehr irgendwie einen Wackler gehabt oder sonst irgendwie. Ich bin nicht mal mehr zusammengezuckt.
Was hast du eigentlich konkret gemacht? Also hast du Hilfsgüter hingebracht? Hast du Menschen rausgeholfen?
Alles, volles Programm. Ich bin aus Deutschland, bin ich losgefahren mit Hilfsgütern. Arznei, Gelder, Drohnen, alle möglichen bin ich dort runtergefahren. Hab die Sachen dort abgegeben, hab Gelder mitgenommen aus Deutschland, hab auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, eigene Umsätze habe ich mitgenommen, weil ich einfach das Geld dort unten einfach genommen habe, aus dem einfachen Grund, weil diese Menschen, die dort unten an der Front sind und ich denen nicht mehr helfen konnte und ich wusste, ich habe das Geld zu Hause, war das für mich ein Fehler, das Geld nicht mitzunehmen. Deswegen habe ich all das, was ich hatte,
mitgenommen. Kannst du sagen, wie viel Geld du da den Menschen geschenkt hast?
Fast eine halbe Million.
Halbe Million?
Fast, ja.
Über die zwei Jahre jetzt?
Über die zwei Jahre,
aber trotzdem ist es eine Irrsinnsumme.
Mit Spendengeldern, die ich auch von Freunden und so weiter gekriegt, fast eine halbe Million.
Aber dein Supermarkt muss gut laufen, du.
Naja, wir hatten ja auch zu kämpfen. Wir hatten Inflation.
Jetzt kommt der Geschäftsmann durch. Ja, das war jetzt nur ein Spaß.
Ja, aber es ist auch so, diese Höhen und Tiefen. Also wir haben auch zu kämpfen und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist auch Fakt, und da, ja, ich habe nichts zu verbergen, das war auch immer mein Motto. Ich habe auch zu kämpfen gehabt, weil ich halt wirklich dieses, man nennt es auch, viele sagen, das ist ein Helfersyndrom. Ich gebe lieber meinen Mitmenschen mehr zurück als das, was ich selber
habe. Es ist ja eine Binsenweisheit, letztendlich kennt ja fast jeder oder jede, wenn du anderen hilfst, geht es dir besser. Nur trotzdem tun wir es so selten oder zumindest nicht in der Form, in der du das tust.
Ja, weil man halt oft an sich selbst denkt. Weil man sagt, wenn man jetzt hilft, dann habe ich ja nichts mehr. Oder dann kann ich mir das und das nicht mehr leisten. Ich bin mit mir im Reinen.
Hast du überhaupt keine Luxusinteressen? Irgendwas, nein, was Geld kostet, wo du,
nein,
sagst, da gebe ich mal was für aus, unnütze,
nein,
Dinge, nichts?
Hatte ich früher, vor Afrika, ja.
Aber seitdem nicht mehr.
Nein, ich habe extra gestern meine Sachen noch gewaschen, aber ansonsten...
Aber für den Mann im Radio, zählen wir mal anständig an.
Ja, ernsthaft.
Schlappen gekauft.
Na, ich habe auch eine andere Hose an.
Füße gewaschen.
Ja, nee, das sowieso. Aber wirklich, ich habe eigentlich nur zwei Hosen und ein paar T-Shirts.
Aber im Supermarkt musst du doch ordentlich angezogen sein.
Ist mir egal.
Echt?
Ist mir egal.
Mal einer gedacht, du bist da irgendwie...
Das ist mir egal, soll er denken, was er will.
Ein Obdachloser, der da, ja, reinläuft.
Ist mir völlig wurscht, soll er denken. Soll er denken? Ist mir egal, was die Leute denken. Warum muss man denn immer assoziieren, dass man ein Schlipsträger ist oder dementsprechend so schick angezogen ist?
Weil du der Chef bist?
Ja, und? Meine Mitarbeiter fühlen sich so wohl. Die haben keine Arbeitskleidung, sie können mit dem arbeiten, was sie wollen. Sie können mit Cap arbeiten, sie kurze Hose, ist völlig egal. Die Leute sollen sich wohlfühlen.
Ich frage dich jetzt nicht, ob du dich ein bisschen tatsächlich wie Robin Hood fühlst, aber wenn es den wirklich gegeben hätte, ist ja wohl eine Legende, du hättest ihn treffen können. Meinst
Bruder.
Du, du hättest dich mit ihm verstanden?
Ja, 100%. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe einen Seelenverwandten getroffen. Das ist der Chris Jörg. Den habe ich vor 3 Jahren kennengelernt, auch kurz vor der Ukraine. Und der ist einer, dem würde ich 100% mein Leben vertrauen. Dem ist Geld nicht wert. Obwohl er auch eine krasse Geschichte hat.
Du kannst mit Geld gute Sachen tun. Das ist ja das beste Beispiel dafür.
Logisch, aber wie soll man sagen? Hast du viel Geld, respektierst du dieses Geld nicht mehr. Weil, also ich habe damals, wo ich in Afrika angefangen habe, zum Beispiel ja, das Dorf zu bauen oder geschweige denn dort zu helfen, habe ich Charity Sports angeboten. Das heißt, ich war selber Personal Trainer oder Gruppentrainer und habe auf freiwillige Basis habe ich Menschen trainiert und die haben halt Geld gespendet. Manchmal viel, manchmal wenig und dadurch habe ich das Ganze finanziert. Und ich habe jeden einzelnen Cent dort unten ausgegeben und habe den Wert geschätzt. Wenn jetzt jemand kommt, eine Firma, die gibt dir 2000 Euro, ja, okay, kauft die Marmorsteine. Ist mir völlig egal. Das ist aber heutzutage dieses Denken bei vielen Organisationen. Wenn du halt wirklich eine Initiative ergreifst und wirklich da Hand anlegst, dann weißt du jeden Euro so hart zu schätzen, wofür du den ausgibst.
Und du, und das bist ja du das beste Beispiel dafür, du fühlst dich besser, wenn du Menschen wirklich helfen kannst und das macht dich glücklich.
Richtig.
Im Endeffekt bist du sowas wie ein Momentensammler auch.
Ja, das tut
gut. Der in extremen Situationen die größten Glücksgefühle empfindet.
Nicht nur Glücksgefühle, sondern auch mein Horizont erweitert sich. Das ist,
du gehst über Grenzen.
Voll. Und ich habe mittlerweile so eine Gabe entwickelt. Es gibt für mich keine Probleme. Es gibt nur noch Lösungen. Egal, was jetzt kommt oder egal, wer mir sagt, oh, ich habe Probleme oder das und das. Zack, es funzt sofort.
Ich glaube, dass das sehr, sehr beeindruckend für viele, die uns gerade lauschen, ist, was du erzählst. Trotzdem kann natürlich längst nicht jeder so handeln wie du. Was kann denn jeder Einzelne von uns tun, wenn er jetzt nicht viel Geld hat, um zu spenden oder vielleicht auch nicht die Zeit oder auch nicht den Mut, nach Afrika oder in die Ukraine zu fahren, weil er vielleicht auch Familie hat und sagt, das geht gar nicht. Was können wir alle tun?
Einfach Respekt gegenüber dem anderen. Das fängt ja schon klein an. Das heißt, wenn du selber persönlich mit dir im Reinen bist oder dementsprechend eine Ausstrahlung hast, dass du zufrieden bist, dann kannst du dementsprechend auch das nach außen tragen. Und wenn ich jetzt in die Arbeit gehe und sehr deprimiert bin, dann ziehe ich meine anderen Leute mit runter. Kommt aber jemand Fröhliches rein, hey, guten Morgen, grüßt euch. Ja, ich habe euch
jeder,
was mitgebracht.
Ja, ja,
das ist schon eine Geste. Und dadurch animierst du die anderen Menschen. Das ist nicht mal mit Geld. Du brauchst ja nicht mal Geld dafür, um andere zu begeistern, etwas Glück zu fühlen. Und das ist halt oft dieser Fall, dass wir halt denken, wir brauchen immer Geld oder wenn ich zum Beispiel zum Spenden aufrufe und sage, hey, wir gehen jetzt nach Afrika, wir brauchen ein bisschen Geld, dann erwarte ich nicht von einem 100 oder 200 Euro, sondern 1 Euro reicht. Wenn ich 400 Leute habe, dann habe ich schon mal 400 Euro. Wir denken immer, dass jeder Einzelne viel mehr machen müsste oder ich muss 10, 20 Euro spenden. Nein, wenn jeder, das rechne ich mir 1000 Mal schon, nur 1 Euro spendet, dann haben wir zum Beispiel 82 Millionen Euro jeden Tag.
Da ist so viel Wahres dran an dem, was du sagst. Ich glaube zwar nicht, dass jeder so leben könnte, wie du es tust, aber ich bin mir sicher, dass die Welt ein bisschen besser wäre, wenn es mehr Leute wie dich gäbe.
Das ist schön, ja. Das wäre toll, ja.
Ja. Ich hoffe sehr, dass dich das nicht irgendwann auffrisst.
Das ist
genau, dass du zu wenig an dich selbst denkst.
Das war der Punkt, warum ich auch in der Ukraine aufgehört habe. Das war der Punkt, ich hatte zu viele Projekte, ich habe mich selbst komplett verloren, ich habe auf meinen Körper nicht mehr gehört, weil mein Geist war nicht mehr da. Mir haben meine Freunde, auch meine damalige Freundin hat auf mich eingeredet, ich habe da nichts mehr gehört. Ich war in so einem Fokus, ich war so im Tunnel, weil ich halt wirklich innerhalb von diesen, sagen wir mal, 1,5 Jahre 16 Mal unten war. Das ist eigentlich theoretisch jeden Monat einmal dort unten und es sind wirklich, ungelogen, es sind 7000 Kilometer innerhalb von 7 bis 10 Tage.
Also, kümmere dich ein bisschen um dich.
Ja, das mache ich seit 2024.
Und um die tollen Leute in deinem Supermarkt.
Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Das mache ich immer.
Robin, vielen herzlichen Dank für dieses beeindruckende, zumindest für mich beeindruckende Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund.
Danke dir.
Bleib so, wie du bist, kannst eh nicht anders.
Das ist richtig.
Ja. Und achte ein wenig auf dich.
Das mache ich.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.